Wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist der Diener glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Doch wenn der Diener böse ist und glaubt, mein Herr wird ja erst einmal eine Weile fort sein, wenn er anfängt, die anderen Diener schlecht zu behandeln und Trinkgelage veranstaltet, dann wird sein Herr unangemeldet und völlig überraschend zurückkehren. Und er wird diesen Diener davonjagen und dorthin schicken, wo auch die Heuchler sind. Und an jenem Ort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen.
Moin! Seid ihr da? Innerlich? Wach? Angekommen in diesem Jahr? Vielen Dank für das tolle Orgelstück. Und wenn ich so mir meine Predigt überlege und vielleicht nachher, wenn wir sie dann gehört haben, habe ich die da schon drin gehört? Das werden wir dann, ihr werdet das nachher beurteilen. Jetzt bin ich in dieser unrühmlichen Situation, dass ich immer sagen muss, wie sehr ich mich freue, wieder mal am Grindel zu sein. Und fast hätte ich das Wort Heimspiel in den Mund genommen, aber nach gestern Abend dachte ich, das ist nicht die richtige Metapher. Trotzdem wollen wir gleich einsteigen. Bevor ihr euch gar nicht mehr erinnert, was Gudrun so schön vorgelesen hat, was nämlich der Bibeltext war, über den wir nachdenken wollen, und ich werde euch gleich nochmal dran erinnern. Es gab diese Woche eine Meldung in den Nachrichten, die wurde mehrmals wiederholt, wie das so ist, bis die nächste Meldung dann dringlicher ist. Und die lautete, dass die 62 reichsten Menschen dieser Welt genauso viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Menschheit. In regelmäßigen Abständen kriegen wir solche Statistiken. Das ist ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 56 Millionen, dass also ein Mensch so viel hat wie 56 zusammen. 56 Millionen der ärmeren Hälfte der Menschheit. Und um die Ungleichheit noch zu verdeutlichen, 85% dieser Superreichen sind Männer. Die Hälfte davon sind Amerikaner. Einer geht noch. Folgendes. Die Summe des von diesen 62 Superreichen durch Steuerschlupflöcher und Steueroasen den Regierungen entgehenden Geldes entspricht der gesamten globalen Entwicklungshilfe. Und das eigentlich Schockierende an dieser Meldung ist, dass dieser ärmere Teil der Weltbevölkerung seit 2010 um 41% ärmer geworden ist in diesem Verhältnis. Da gehen einem die Nackenberge, sagt man nicht, die Haare stehen einem im Nacken zu Berge. Da habe ich gleich zwei Sachen miteinander kombiniert. Da wird man wütend. Irgendwie denkt man, so viel Ungerechtigkeit. Und das ist nur eine der vielen Meldungen, die uns seit der Silvesternacht schon im Januar das Jahr verhagelt haben. Für viele von uns, die die Augen nicht vor den Geschehnissen in dieser Welt verschließen, wird es schwerer, diese Welt zu erklären. Und in dieser Woche habe ich einen Podcast gehört, also eine Sendung, ein Interview mit einem Amerikaner, David Gergen, ein parteiloser und mittlerweile pensionierter Berater von 4 Präsidenten. Unter 4 Präsidenten war der als Berater tätig. Ist somit ein amtlicher Welterklärer, kann man so sagen. Und der sagte einen Satz, der nur kurz war, gleich zu Anfang dieses Interviews, der mich doch so ein bisschen schockiert hat. Da sagt er auf die Frage, was ist los mit der Welt, als Experte, Wer angesichts der Nachrichten aus aller Welt nicht völlig verwirrt ist, hat keine Ahnung. Da musste ich erstmal zweimal drüber nachdenken. Wer angesichts der Nachrichten aus aller Welt nicht völlig verwirrt ist, hat keine Ahnung. Das ist eine andere und feinere Art zu sagen, ich habe selber keine Ahnung. Ich höre zwar die Nachrichten, aber ich kann mir noch keinen Reim daraus machen. Mit der Flüchtlingswelle sind nun die Probleme der Weltbühne auch zu uns gekommen. Für meine Generation, vielleicht geht das einigen von euch auch so, ist das eine neue Dimension, eine neue Erfahrung, der Anfang wahrscheinlich einer neuen Erfahrung, denn die großen Weltprobleme, über die wir uns auch informiert haben, derer wir uns bewusst waren, die hatten aber eine Gemeinsamkeit immer, diese großen Weltprobleme, fast schon eine Gesetzmäßigkeit. Sie waren woanders. Sie waren immer woanders, weit weg. Hungersnöte, Afrika. Abholzung, Südamerika. Ozonloch, Australien. Tsunami, Ferner Osten. Atomunglücke, Japan, Ukraine. Terroranschläge, Naher Osten. Erdbeben, Haiti. Und so weiter und so weiter. Anhand solcher Nachrichten haben wir uns in Erdkunde verbessert. All das machte meine Generation, macht sie immer noch betroffen, machte uns zu Spendern und manchmal auch zu Demonstranten. Aber ganz persönlich in meinem Leben bin ich im Frieden groß geworden. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich kenne nichts anderes. Ich kenne nur Frieden hier und Unfrieden woanders. Da ist es kein Wunder, dass eine Meldung wie von der Domplatte in Köln oder gar vom Bataclan in Paris uns zutiefst schockiert und wir uns fragen, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Wir ahnen etwas, das selbst die Politik sich nicht auszusprechen traut. Das ahnen wir schon. Die fetten Jahre sind vorbei. Es wird uns betreffen. Das Leben auf der Zuschauertribüne der Weltnachrichten ist vorbei. Und wenn man das so hört, wenn ich das so höre, dann meldet sich bei mir unweigerlich mein adventistisches Erbgut zu Wort. Die Sehnsucht nach der neuen Welt, nach der Wiederkunft. Wir haben es eben auch gehört, ausgedrückt in dem Lied, was wir gesungen haben. Ich sehne mich nach Jesus. Nach dem Ende und dem Neuanfang. Manch einer sagt mir in den Gemeinden, in denen ich bin, dass ihm oder ihr das fehle, die alten Predigten, die Welt noch erklärten, die uns daran erinnerten, dass wir in der Endzeit leben, die uns, wie Jesus das ja auch macht hier in Matthäus 24, aufriefen, wachsam und bereit zu sein. Deswegen möchte ich heute eine These voranstellen, sozusagen eine Arbeitshypothese für diese Predigt, die lautet, die Ära ist vorbei, in denen wir die Nachrichten brauchten, um uns die Auslegung biblischer Texte zu bestätigen. Lasst uns anfangen, die Bibel zu nehmen, um Nachrichten zu machen. Was ich damit meine, werdet ihr am Ende hoffentlich auch verstanden haben. Also nicht nur, wir lesen die Nachrichten, damit sind wir wieder bestätigt in dem, was wir in der Bibel lesen, sondern wir leben das, was in der Bibel ist und verändern was. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. So beginnt der Text in anderer Übersetzung, den Gudrun uns vorgelesen hat. Das ist in Matthäus 24. Ihr könnt reinschauen, ganz am Ende, ab Vers 45. Ich lese ihn nicht nochmal ganz vor. Es ist von dem guten Knecht und dem bösen Knecht die Rede. Im Grunde genommen ist nur von einem Knecht die Rede. Und Jesus sagt, naja, entweder ist er gut oder böse. Wenn er gut ist, dann so. Wenn er töricht ist, dann anders. Viele von euch sind in der Adventgemeinde groß geworden, wie ich. Wir denken bei Matthäus 24 an das große Kapitel mit den Zeichen der Zeit. Wir denken an die Endzeit. Wir denken an Jesu Antwort. Denn die Frage der Jünger lautete: Sage uns, wann wird das alles geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Eine ganz klare Frage. Und auch ganz deutliche Antworten Jesus. Aber wie bei der Bergpredigt auch, beendet Jesus seine Lehreinheit mit einem Gleichnis. Also, ihr erinnert euch bei der Bergpredigt mit dem Gleichnis von dem Klugen, der seine Häusle auf den Fels baut, und dem Törichten, der es auf Sand baut. Hier auch wieder ein ähnliches Beispiel mit einem Kontrast von zwei Reaktionsmöglichkeiten, von einem Klugen und von einem Törichten. Und dort hätte ich das noch gewusst, bei der Bergpredigt hätte man mich fragen können und ich hätte gesagt, ja, am Ende der Bergpredigt erzählt Jesus ein Gleichnis von zwei Typen. Hier war mir das nicht so bewusst. Das musste ich mir erst mehr in Erinnerung rufen. Dabei ist dieses Fazit, dieses Gleichnis ganz wichtig, weil es die Zusammenfassung ist, weil es die Antwort ist auf die Frage, wie sollen wir handeln, was sollen wir denn jetzt machen, welche Art von Nachfolger sollen wir denn jetzt sein, nachdem du das alles erzählt hast. Jesus schließt zwar schon sehr praktisch ab, er sagt in den Versen vorher, seid wachsam und sei bereit. Aber genau wie das aussieht, wie bin ich denn als Christ wachsam? Wie bin ich denn bereit? Das wird erst jetzt in diesem Beispielgleichnis ausgeführt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir uns wieder an dieses Gleichnis erinnern, weil natürlich viele diesen Text auslegen, viele sich beziehen auf diese apokalyptischen Texte und je nach Wetterlage oder ziehen im Knie dann sagen, wie man denn bereit sein kann und was Wachsamkeit bedeutet. Also mehr Bibel lesen, mehr die Nachrichten gucken, sich an unseren prophetischen Auftrag erinnern und so weiter. Da wird regelmäßig irgendwas anderes, irgendeine andere Sau durchs adventistische Dorf getrieben, um das mal mit diesem schönen Bild zu sagen. Aber ich möchte noch mal näher hinschauen in das Gleichnis selber, weil es ja eigentlich der Schlüssel ist zu der Frage, wie sollen wir jetzt damit umgehen mit dem, was du gesagt hast? Heute. Und da möchte ich drei Gedanken machen. Die sind nicht ausschließlich, ihr habt bestimmt noch andere weitere Gedanken dazu, sind die, die mich angesprochen haben, nachdem ich mir das noch mal so durchgelesen habe. Was möchte denn Jesus? Wie kann ich denn bereit sein? Wie kann ich wachsam sein? Wie kann ich mich verhalten in einer Welt, bei der ich das Gefühl habe, die läuft auf das Ende zu? Als erstes fällt ja auf, dass Jesus von Knechten, von Dienern spricht. Also für diejenigen, die gerne mitschreiben, der erste Gedanke dazu bedeutet Verantwortung für andere übernehmen. Ja, das könnt ihr euch schon mal notieren. Verantwortung für andere übernehmen. Er spricht ja von Dienern. Wir verbinden erstmal, je nachdem welche Übersetzung wir haben, Luther, Knechte, verbinden wir damit etwas Niederes in der Hierarchie, ein Knecht. Ist aber in dem Gleichnis nicht so gemeint, sondern das sind die Knechte, die der Herr eingesetzt hat als Verwalter. Also das sind schon eher so Geschäftsführer. Leute, denen wirklich Verantwortung übertragen wurde, etwas zu regeln, während der Herr abwesend ist. Jemand mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag. Da ist jemand Handelnder. Der ist auch Bevollmächtigter. Der ist über Leute gesetzt, sagt das im Text. Es geht hier also nicht um den Sklaven, den niederen Dienst, sondern um jemanden, der gewissenhaft oder eben gewissenlos seine Aufgabe ausführt. Wenn Jesus hier also seinen Jüngern eine Antwort gibt und von dem treuen oder von dem untreuen Knecht spricht, so will er damit als erstes etwas sagen, schon in dem Beispiel selber, nämlich die Nachfolger, Nachfolgerinnen und Nachfolger sind in Verantwortung gestellt und nehmen die Verantwortung an. Das sind Leute, die diesen Auftrag angenommen haben. Und zwar Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nur treuer und kluger Knecht sein oder eben böser, untreuer Knecht. Du kannst nicht, nicht Knecht sein, wenn du Nachfolger bist. Es gibt in diesem Gleichnis keine Hierarchie der Nachfolger. Es gibt keinen Oberknecht, Unterknecht, Obermarkt, Untermarkt, wie auch immer. Im Reich Gottes gibt es Leute, die den Auftrag gehört haben, die Verantwortung übernommen haben. Und es ist Verantwortung für andere Menschen. Und so stellt er sozusagen seine Hörerinnen und Hörer, seine Jünger in diesem Fall, gleich in der Antwort am Ende dieses langen Kapitels vor die Frage, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Auch für andere. Bist du dir bewusst, dass es niemals nur um eine persönliche Entscheidung geht? Das ist ja eines unserer Lieblingsbegriffe als treue, fromme, pietistisch geprägte Christen, die persönliche Entscheidung. Aber bist du dir bereit, dass es niemals nur um eine persönliche Entscheidung geht, sondern dass dein Handeln oder Nichthandeln, dein Entscheiden oder Verzögern immer Auswirkungen hat auf andere Menschen? Wir sind nicht allein. Wir sind in einem Netz, in einem Netzwerk. Der gute Knecht, so die Luther-Übersetzung, nährt und gibt Speise. Da gibt es Menschen, die diese Speise dringend benötigen. Er nimmt diese Aufgabe an und er nimmt sie wahr. Die gute Magd hat ein gutes Timing zur rechten Zeit, steht da. Der böse Knecht hat schlechtes Timing. Der sagt, noch lange nicht. Der teilt nicht Brot aus, sondern Prügel. Er ist nicht bereit, sondern wie der Text sagt, breit. Und das ist der Titel meiner Predigt, damit ihr euch erinnert. Bist du bereit oder breit? Das ist aus dem Gleichnis. Er sitzt bei den Säufern, sagt Luther. Sind wir bereit oder breit? Jesus erzählt dieses Gleichnis, um seinen Jüngern von Anfang an eine Möglichkeit zu nehmen, nämlich die Weltgeschichte von der Tribüne aus zu beobachten, kopfschüttelnd, weil wir ja wachsam und bereit sind vom Fernseher. Er braucht nicht diejenigen, die die schlimmen Dinge anhand prophetischer Texte erklären können, sondern die dann auch anpacken und helfen können und sagen können, ich übernehme Verantwortung. In unserem Leben, in deinem Leben, in meinem, klopft immer mal jemand an die Tür und fragt, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal sind das so zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest. Ja, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Oder es ist ein Mitglied des Ernennungsausschusses oder der Gemeinde oder der Vereinigung. Oder es ist der Pastor vor dem Traualtar, der uns implizit fragt, bist du bereit, hier Verantwortung zu übernehmen? Oder der Nachbar, der ein Problem hat und uns um Hilfe bittet oder uns nicht bittet und wir wissen trotzdem, dass er sie braucht. Dann klopft es an der Tür, sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen? Das ist also der erste Gedanke. Bevor wir überhaupt in den Handlungsablauf gehen, betrachte ich so das Bild von außen und sehe, Jesus sagt, Nachfolger sind die, die diese Verantwortung übernommen haben. Das zweite finde ich aber auch ganz stark. Die Überschrift lautet hier ganz kurz, Ernährer oder Ernährerin sein. Das präzisiert jetzt die Art der Verantwortung, von der Jesus bildlich hier spricht. Sind wir Ernährer, Ernährerin? Das ist ja das Bild, was Jesus bemüht. Ne? Der gute Knecht gibt zur rechten Speise, zur rechten Zeit die Speise und teilt sie aus. Das ist eigentlich ein typisch weibliches Bild für die damalige Zeit, heute weitgehend auch noch. Die Sorge darum, dass alle satt werden. Egal, ob ich meine Eltern oder meine Schwiegereltern besuche, egal ob auf der Durchreise oder für einen längeren Besuch, ich kann darauf vertrauen, dass ich gut ernährt werde. Das ist so. Selbst in den Gemeinden, in denen ich in der Hansa-Vereinigung bin, kann ich meistens darauf trauen, dass ich gut ernährt werde. Kulinarisch ist in Hansa alles in Ordnung. Und wer könnte sich ernsthaft vorstellen, ihr müsst da jetzt, das ist eine rhetorische Frage, ihr müsst da nicht antworten, aber wer könnte sich vorstellen, zu Hause vorbeizukommen und selbst wenn es nur für eine Stippvisite ist, ohne dass er gefragt wird, Mensch, hast du Hunger, Junge? Du musst was essen. Du bist doch gerade hier. Da hilft es nichts zu sagen, wir haben gerade gegessen oder schlecht ist auch die Antwort, ich war bei McDonald's, ganz schlecht. Selbst beim letzten Krankenhausbesuch bei meiner Mutter haben wir zusammen das Tablett leer gefressen. So ist das. Mutter sitzt da, das Tablett wird reingebracht, kann ja wohl nicht sein. Die Kinder, die Enkel, da wird alles aufgeteilt, Abendmahl. Und das ist genau, was hier gemeint ist, ein Ernährer sein, zur rechten Speise ernähren. Und wir sind ja schnell dabei, solche Gleichnisse, weil sie Gleichnisse sind, symbolisch, bildlich, geistlich zu deuten. Da ist von der Speise die Rede, also dem Wort Gottes, das richtige Austeilen des Predigtwortes zur rechten Zeit. Und vor lauter Vergeistigung vergessen wir manchmal, dass die Texte vielleicht erstmal genauso genommen werden dürfen, wie sie da stehen. Was ist eine praktische Tätigkeit? Ja. Nehmen wir Verantwortung für Menschen wahr, auch die, die Hunger haben und die Speise brauchen. Von daher bin ich sehr stolz, dass es wie am Grindel und auch in anderen Orten Gemeinden gibt, die das ganz wörtlich nehmen und sagen, wir teilen jede Woche Speise aus an Bedürftige. Bin ich ganz stolz auf all die Mütter und Väter, die arbeiten und schuften gehen und morgens früh aufstehen, weil sie ihre Familie ernähren wollen. Und dahinter, wenn ich das zulasse, das auch erstmal einfach nur wörtlich zu nehmen, steht natürlich auch der größere Rahmen, das Geistliche. Der Kontrast zwischen dem guten und dem bösen Knecht ist hier ganz deutlich. Gibst du oder nimmst du? Das heißt, teilst du Essen aus oder Prügel? Ist die rechte Zeit für dich jetzt oder noch lange nicht? Man kann Matthäus 24 mit diesem Abschlussgleichnis am Ende nicht anders verstehen als den Aufruf zu einer Entscheidung. Jesus ruft uns hier auf. Ob ich jemand sein will, der gibt oder der nimmt. Und das ist nun auch wirklich übertragbar auf der geistlichen Ebene. Und stellt mich vor die Frage, bin ich für andere Ernährer, dass ich zur rechten Zeit die gute Speise austeile? Übrigens auch eine ganz, ganz wichtige Frage für uns im Gemeindeleben. Bin ich derjenige, der auch Speise austeilt, geistliche Speise, anpacken, praktische Mitarbeit? Oder bin ich derjenige, der es nur annimmt? Also Ernährer sein, Ernährerin sein, das war das Zweite. Das Dritte, jetzt geht es nochmal, eigentlich immer so ein bisschen um das gleiche Engagement für Menschen, steht da. Das fällt mir auch auf. Das fällt mir sogar sehr auf, wenn ich überlege und mich in die Tradition zurückverdenke, in der ich groß geworden bin, Matthäus 24, Zeichen der Zeit, Zeichen des Endes, wir leben in der Endzeit, viele von euch sind damit auch und mit der Muttermilch groß geworden, was dann alles daraus abgeleitet wurde an Handlungsappellen, was wir alles machen sollen. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was Jesus hier sagt, da ist da nicht von einem Rückzug oder einem Fluchtreflex die Rede. Ja, das wäre ja natürlich angesichts der Bedrohungen dieser Welt, ziehe ich mich zurück, entweder ins Private oder in die sicheren vier Wände meiner Gemeinde. Wenn ich die Stichworte höre in Matthäus 24, Erdbeben, Kriege, Verfolgung oder die Nachrichten im Jahr 2016, IS, Terror, Klimakatastrophe, Flucht, Ungerechtigkeit, dann ziehe ich mich zurück aus dieser Welt. Dann will ich entweder auf die Südseeinsel oder die Berghütte. Und in meiner Jugend, weil ich ja wusste, irgendwann geht es gegen uns, wir waren ja interessiert an unserem Wohlergehen, da hatte ich mal eine Zeit einen gepackten Rucksack im Schrank für die Zeit der Verfolgung. Also ich war bereit, ja, Rucksack packen und dann gucke ich nicht mehr zurück. Sicher sein, versorgt sein, weit weg sein, das ist unser Impuls. Ich will am liebsten wie Jona mit der Bibel in der Hand von einem schattigen Logenplatz aus den Weltuntergang mit ansehen. Oder will mich in die vier sicheren Wände meiner Gemeindeburg flüchten und dort Worship-Lieder singen, bis der Arzt kommt, bis Jesus wiederkommt. Das sind so die Impulse, die wir haben. Keine neuen Impulse, schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus dachten sogenannte Heilige, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sie als Heilige zu bezeichnen, dass der Rückzug aus der Welt die Art sei, bereit und wachsam zu sein. Ja. Zu Hunderten zogen sie in irgendwelche Höhlen in Palästina oder in die Wüsten, sagten sich von allem Irdischen los, außer der Erde selber, auf der sie saßen, lebten Askese und wurden von normalen Menschen als Weise verehrt und besucht. Also ich sage nichts Neues hier. Ein krachendes Missverständnis der Worte Jesu. Das Gleichnis von dem Knecht, der entweder klug oder böse ist, öffnet den Blick auf die Verantwortung für Menschen. Das habe ich schon im ersten Punkt gesagt. Heute nennen wir das natürlich etwas schicker soziales Engagement. Ist egal, wie wir es nennen. Im folgenden Kapitel wird Jesus diesen Gedanken noch viel konkreter ausbauen, im Kapitel 25. Da ist dann vom Weltgericht die Rede. Und das hat schon, ich weiß nicht, ob es euch verstört, dass in dem Gleichnis vom Weltgericht, wo also nachher dann die Rechnung aufgemacht wird, Jesus nicht redet von Theologie. Ja, hast du die richtige Lehre gehabt? Er redet noch nicht mal von Spiritualität. Warst du ein spirituell aktiver Mensch? Sondern wovon redet er? Was sind die Fragen, die er stellt? Essen und Trinken geben, den Fremden aufnehmen, bekleiden, besuchen. Das sind die Worte Jesu. Ich fasse die drei Dinge nochmal zusammen. Die Anfangsthese lautete ja, lasst uns mit der Bibel Nachrichten machen. Damit will ich sagen, lasst uns nach Jesus so handeln, dass wir mitbestimmen. Dass wir mitverändern. Die Fragestellung war bereit und wachsam sein. Was bedeutet das konkret? Und die Antworten waren erstens Verantwortung übernehmen, zweitens Ernährer sein, Ernährerin sein, drittens Engagement für Menschen. Jetzt machen wir die Klammer nochmal zu am Ende. Ihr erinnert euch an den Anfang. 62 Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind 3,5 oder 3,7 Milliarden Menschen. Das sagt uns nichts anderes, als dass unsere Welt dabei ist, sich zu zersetzen. Man muss diese Diagnose ja auch mal deuten. Selbst die Experten sind nur noch verwirrt. Es riecht nach dem Ende der Welt, der Endzeit. Was sollen wir also tun? Einen auf Jona machen und uns den Untergang ankündigend auf eine Kiste stellen? Sollen wir einen auf Elia machen und den mächtigen 62 Superreichen den moralischen Zeigefinger vor die Nase halten? Sollen wir einen auf Mose machen und das auserwählte Volk ins Exil führen? Sollen wir einen auf Johannes den Täufer machen und uns in der Wüste von Heuschrecken und Honig ernähren? Sollen wir wie Johannes auf Patmos die Visionen und Schreckensbilder heraufbeschwören? Eine letzte Sache ist mir aufgefallen in diesem Gleichnis. Wenn man es genau liest, dieses Gleichnis, und nochmal hinschaut, ganz am Ende, dann ist es eine Aufforderung. Dann ist es eine offene Frage, die gestellt wird. eine offene Frage, auf deren positive Beantwortung Gott hofft. Denn die Frage lautet genau genommen, und so geht dieses Gleichnis los: Wer ist nun der treue und kluge Knecht? Das ist keine rhetorische Frage. Wer ist nun der treue und kluge Knecht? Die Frage wird dir heute gestellt. Die wird mir gestellt, wenn ich dieses Gleichnis lese. Das ist eine Frage, auf die ich entweder laut oder leise antworten kann. Ich möchte der treue und kluge Knecht sein. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich möchte für andere Menschen da sein. Ich möchte bereit und wachsam sein, indem ich besuche, bekleide, ernähre, da bin, wo das Leid ist. Amen.